BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Mein heutiger Gast kann sich für Namen begeistern. Er forscht seit über 50 Jahren den Ursprüngen von Orts- und Flurnamen nach. Mal sind die nach Tieren benannt, mal zeigen sie die Geschichte der Orte auf. Denn Römer, Kelten, Slawen, sie alle haben ihre Spuren in unseren Ortsnamen hinterlassen. Und Wolf Armin Freiherr von Reitzenstein ist Ihnen auf der Spur. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr von Reitzenstein.
Grüß Gott, Herr Hitzelberger.
Ja, seit 1972 bereits haben Sie einen Lehrauftrag für Ortsnamenkunde an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der akademische Begriff ist Onomatologie oder Onomastik?
Ja, beide Begriffe sind üblich.
Aus dem Griechischen, weil Onoma heißt der Name.
Onoma ist der Name, ja. Mhm.
Unlängst haben Sie das 100. Semester hinter sich gebracht. Die Vorlesungen sind, wie ich mir sagen habe lassen, gut besucht. Vielleicht kann ich selber auch nochmal vorbeischauen. Es ist ja frei, oder?
Natürlich, ja. Genau. Dienstag 16 bis 18 Uhr.
Mhm. Dieses Orchideenfach, darf man sagen, ist beliebt, auch weil Sie die Zuhörerschaft begeistern. Sie sind mit viel Leidenschaft, forschen Sie an Quellen und wenn Sie was packt, dann lässt Sie es so schnell nicht mehr los. Ganze Lexika hat Herr von Reitzenstein über altbayerische, schwäbische und fränkische Ortsnamen veröffentlicht. Sie gelten allesamt als Standardwerke. Und auch wenn es schon unzählige Rätsel, schon gelöst sind, Hundsaar, Schwarzmann, Tittenkofen, Katzenhirn, Maulfurt, es gibt immer noch viel zu erforschen und zu ergründen, Herr von Reitzenstein. Wie viele Ortsnamen haben wir denn in Bayern? Kann man das sagen?
Also circa 42.000 Siedlungsnamen und 3 Millionen Flurnamen, ganz grob geschätzt. Also die Namen von Wäldern, von Gewässern, von Bergen und Wegen und dergleichen, die nennt man dann Flurnamen und die sind eben nicht amtlich.
Also es gibt in den kommenden 2 Stunden viel zu erzählen und zu ratschen und natürlich werden uns auch, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, lustige und kuriose Ortsnamen unterkommen.
Ja, da gibt es durchaus einige.
Und wir werden auch was über Ihren eigenen Namen Reitzenstein erfahren.
Ja.
Wolf Armin Freiherr von Reitzenstein ist heute mein Gast. Herr von Reitzenstein, Sie sind richtiges Münchner Kindl. Sie sind Jahrgang 1940. Es steht jetzt an der 84. Geburtstag an. Münchner Kindl in einer Villa, die auch die eigene Familie erbaut hat. Das geht auf Ihren Großvater zurück.
Ich bin in dem Haus geboren, wo ich jetzt auch noch lebe. Und das Haus hat der Stiefgroßvater 1907 für sich und seine Familie gebaut. Er hat dann meine Großmutter geheiratet und dadurch bin ich an dieses Haus dann letztlich gekommen.
Mhm. Ihr Vater ist 1942 im Krieg gefallen in Russland.
Ja.
Das hat die Familienverhältnisse einigermaßen durchgewirbelt. Sie sind zum Großteil bei Ihrer Großmutter aufgewachsen, haben Sie mir schon erzählt.
Ja.
Mhm. Nehmen Sie uns doch ein bisschen mit in Ihre Kindheit und Jugend in dieses München des Krieges, sofern Sie da noch was wissen, und natürlich in dieses Nachkriegsmünchen.
Also ich habe ja den Krieg noch mitgekriegt, durch die Bomben, dass man dann als Kind in den Luftschutzkeller verbracht wurde und habe auch sogar mal einen Tieffliegerangriff erlebt. Ich wurde dann mit 4 Jahren nach Niederbayern geschickt, damit man da was zu essen gekriegt hat. Und da bin ich dann allein mit dem Zug gefahren, musste sogar umsteigen. Und meine Mutter hat, weil sie berufstätig war, mich nicht begleiten können und hat dann dem Schaffner Bescheid gesagt. Der hat mich dann auch in den anderen Zug gesetzt und sich darum gekümmert hat. Und dann war eben der Tieffliegerangriff auf den Zug und eine Nachbarsfrau, die da auch drin gesessen ist, hat mich dann an der Hand genommen. Da haben wir uns dann an den Bahndamm gelegt, sozusagen in Deckung, und gewartet, bis die Tiefflieger wieder weiter geflogen sind. Und das ist mir also immer noch in Erinnerung, war 1944.
Obwohl, ja, als vierjähriger Bub, ja, hat sich das eingeprägt.
Ja.
Wie haben Sie die, ich habe das von meinen Eltern nur ein bisschen so mitgekriegt, mein Papa war Jahrgang 29, es hieß ja dann auch die, dann erst die schlimme Zeit, hat man vielfach gesagt, also so habe ich es im Ohr. Wie haben Sie diese Nachkriegszeit hier miterlebt?
Also da hat meine Mutter unheimlich viel geleistet. Die hat zwar als Krankengymnastin gearbeitet, musste aber dann eben aufs Land fahren und hat da Nylonstrümpfe und Dessous verkauft, um dann Nahrungsmittel für uns zu bekommen.
Wie kommt man in dieser schweren Zeit ans Marx-Gymnasium? Sie sind, das kann ich vorwegnehmen, Sie waren viele, viele Jahre Gymnasiallehrer für die alten Sprachen am Marx-Gymnasium und da sind Sie auch selber zur Schule gegangen.
Ja, 1950 bin ich da hingekommen. Hängt damit zusammen, dass mein Großvater auch am Marx-Gymnasium war und dessen Großvater Karl Halm der erste Direktor dort war. Also eine alte Familientradition, und die Tradition habe ich dann auch in der Beziehung weitergeführt, dass meine Kinder, meine drei Kinder, dann auch an ein humanistisches Gymnasium gekommen sind, nämlich an das Wilhelmsgymnasium. Ich wollte natürlich nicht, dass die an die Schule kommen, wo ich Lehrer war. Das ist nicht so günstig. Und da habe ich dann, wie gesagt, meine drei Kinder dorthin gebracht, und keins von denen hat irgendwie mal kritisiert, dass sie Griechisch gelernt haben. Und meine Tochter hat sogar mal in Maastricht beim Studium den Aristoteles für eine Arbeit verwendet. Mhm.
Auf die Altphilologie, da möchte ich nachher noch drauf zu sprechen kommen. Das berührt mich insbesondere auch deswegen, weil ich ein gescheiterter Altphilologe bin, muss ich sagen. Ich habe es mal probiert mit Latein im Studium. Jetzt aber noch, bevor wir ein Plädoyer kriegen für die Altphilologie von diesem langjährigen Lehrer und brennenden Menschen für diese alten Sprachen. Schauen wir auf den Namen Reitzenstein, wenn wir schon in der Onomatologie, in der Namenkunde unterwegs sind. Woher kommt Reitzenstein? Ein altes Adelsgeschlecht aus dem Fränkischen, wenn ich es richtig weiß?
Ja, es gibt da auch eine alte Burg im Landkreis Hof, und da ist aber jetzt nichts mehr davon zu sehen. Da stehen also auf diesem Hügel Bäume. Ich glaube, im Bauernkrieg wurde die zerstört. Und nur der Name ist geblieben. Heute gibt es da ein Herrenhaus, wo auch noch Familienangehörige wohnen. Und dieses Reitzenstein ist auch schon früh belegt. Das war eine ganz interessante Sache. Früher hat man immer Konrad von der Grün genannt, Reitzenstein, genannt als Stammvater und Erstbeleg. Aber in einer Festschrift für mich hat ein sächsischer Kollege einen Beleg noch genannt, nämlich aus dem, ja, also circa 1220, eine Richiza von Richzenstein. Richiza ist der Name einer hennebergischen Gräfin, und das würde durchaus passen, dass diese Richiza das diese Burg dann gegründet hat und gebaut hat. Das ist nicht so selten, dass da auch Frauen eine Rolle spielen. Aber ein Nachteil, dieser Forscher hat nicht so genau mehr angeben können. Er war schon ziemlich alt, wo er diese Nachricht her hat. Ich bin dann ins Hauptstaatsarchiv nach Dresden gefahren und habe danach gesucht, aber leider war da keine Urkunde zu finden. Ich nehme an, das war in irgendeiner Chronik, auf die man aber heute nicht mehr gestoßen ist.
Ich sehe schon, also die Problematik der Namenforschung wird hier schon ein bisschen angesprochen. Die Quellenforschung, die Belegforschung, habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Das waren jetzt gerade die Hallgrafen-Musikanten. Ich habe heute die Ehre mit Wolf Armin von Reitzenstein, Philologe, Altphilologe, Lehrbeauftragter für Namenkunde am Institut für Bayerische Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität und auch unter anderem Herausgeber der Blätter für oberdeutsche Namenforschung. Wird uns alles noch beschäftigen in diesen 2 Stunden. Jetzt aber, wie schon angekündigt, Herr von Reitzenstein, stöbern wir noch ein bisschen in Ihre Biografie, in Ihrem Werdegang. Die Altphilologie war sozusagen in der Familie zu Hause, weil über die Großvaterlinie, die ja auch schon Lehrer am Max-Gymnasium waren. Und somit haben Sie eine Tradition fortgesetzt, zunächst als Schüler am Max-Gymnasium.
Ja. Und ich hatte dann das Glück, durch Beziehungen mit dem Kultusministerium nach meinem Referendariat wieder ans Max zu kommen. Und da konnte ich eben dann auch meine Fächer Latein, Griechisch und Geschichte unterrichten. Deutsch habe ich dann für die Unterstufe gerne gemacht, weil ich da eben Latein und Deutsch in der Anfangsklasse geben konnte. Und dadurch hat man doch einen guten Kontakt zu den Schülern bekommen. Und für die Schüler war das dann auch nach der Grundschule günstig, wo ja nur ein Lehrer oder eine Lehrerin war, dass da jetzt ein Lehrer am Max, am Gymnasium, da eben doch viele Stunden in der Woche da präsent war.
Das hat begonnen, der Gymnasialschuldienst 1972. Da haben wir jetzt aber einen ganzen Zeitraum übersprungen, das ganze Studium. Wie Sie es zur Altphilologie dann auch beruflich hin verschlagen hat, denn das ist ja nun auch wieder nicht zwingend, wenn man am humanistischen Gymnasium war, dass man dann auch gleich Latein und Griechisch Lehrer wird. Wie kam das dazu? Wie war der Weg dahin?
Also in der Zeit des Abiturs wollte ich alles andere als klassische Philologie studieren, sondern habe mich dann für Juristerei interessiert. Und da habe ich dann einen Jugendrichter mal befragt über seinen Beruf. Und der hat mir dann seinen Terminkalender gezeigt, wo so nur Verkehrsgefährdung, dann mal eine tätliche Auseinandersetzung war und hat mir letztlich abgeraten. Und als ich dann bei der Bundeswehr war, 12 Monate, ist mir dann gekommen, ich möchte gern Lehrer werden. Ich war einige Jahre vorher auch Jugendleiter an der evangelischen Stephanuskirche. Und da ist mir eigentlich das Leben mit Kindern und Jugendlichen doch jetzt etwas vertraut gewesen. Und dann habe ich eben gesagt, welche Fächer kommen für mich in Frage. Latein und Griechisch haben mich immer interessiert und da habe ich dann das studiert.
Und in Kombination mit oder Ergänzung noch Geschichte dazu, ja. Und Germanistik.
Ja, ja.
Wenn wir schon dabei sind bei humanistischem Gymnasium und bei diesen alten Sprachen, man kommt ja immer wieder mal oder man hört immer wieder den die Kritik oder die Skepsis, was will man denn mit dem alten Klump, wenn ich es jetzt ein bisschen ganz überspitzt sage? Was entgegnen Sie so jemandem, der sagt, was will ich denn in dieser modernen Zeit? Es ist alles schnell, alles geht auf Englisch, wenn schon dann vielleicht nur Französisch oder andere Weltsprache, Spanisch. Was will ich mit Latein und was will ich mit Altgriechisch?
Also da sind einfach die Grundlagen auch für die ganze europäische Kultur gelegt. Und rein von der Sprache her ist das Latein ja ungeheuer wichtig für unsere heutige Sprache. Und das Griechische ist eben auch als älteste uns jetzt bekannte Sprache da eine Grundlage der Kultur. Und Namen wie Odysseus und Achilles, die sind immer noch präsent. Und deswegen finde ich das schön, wenn man die auch dann im Original gelesen hat. Und ich habe es dann erlebt bei meinen Kindern, die am Wilhelmsgymnasium waren. Und keins davon hat mir das irgendwie verübelt, dass sie Latein und Griechisch lernen mussten.
Also Ihnen ist nicht abgegangen, dass Sie in der Zeit nicht gleich mit Englisch oder Französisch angefangen haben?
Das hat dann dazu geführt, also mein ältester Sohn, der hat dann Spanisch noch nebenbei gemacht, hat da sogar Abitur dann abgelegt und hat eben die Schüler am Gisela-Gymnasium, wo er eben dann diesen Kurs hatte, leicht in den Schatten gestellt, weil er eben grundständiges Latein hatte, im Gegensatz zu denen. Und dadurch hat er so sehr gutes Abitur in Englisch dann gemacht. In Spanisch.
In Spanisch. Ja. Mhm. Wenn ihr ein bisschen in die Familie von Reitzenstein hinein neugierig sein darf, hat der Papa Reitzenstein den Kindern da Schützenhilfe gegeben immer? War das ein Vorteil, dass für deren Latein-Griechisch-Werdegang, dass der Papa das beruflich macht?
Eigentlich nicht. Da die konnten natürlich fragen, aber ich habe die eigentlich ziemlich sich selbst überlassen. Und wenn mal was schwierig war, habe ich natürlich geholfen, aber da hat sich auch meine Frau drum gekümmert und meine Frau hat auch Latein und Griechisch am Gymnasium gelernt, sodass das dann ohne weiteres möglich war.
Wie kam, um da noch so ins Nähkästchen zu schauen, wie kam die Beziehung mit der Frau zusammen zustande, von der Schule her schon?
Nein, das hängt einerseits mit meinem Lehrauftrag zusammen, aber vorher habe ich sie auf einer Bergtour kennengelernt. Ich habe da für das Hochschulinstitut für Leibesübungen so Bergwanderungen geleitet. Und da ist sie eben dann auch mal mitgefahren. Und da gibt es ja die lustige Geschichte mit den Schuhen, dass ich beim ersten Mal, als ich sie gesehen habe, ich kannte sie ja noch nicht, sie zurückgeschickt habe, weil sie nur mit Sandalen dahergekommen ist. Und dann habe ich gesagt, mit denen Schuhe ist da nichts zu machen.
Sie hat sich aber nicht abschütteln lassen.
Nein, sie ist dann eben auch in meine Lehrveranstaltung gekommen und da haben wir uns dann kennengelernt und sind seit 47 Jahren jetzt verheiratet.
Respekt. Ihnen habe die Ehre, heute zu Gast Wolf Armin von Reitzenstein. Er kennt sich aus mit Namen. Er hat studiert, er hat einen Lehrauftrag dafür. Er ist klassischer Philologe, war Latein- und Griechisch- und Geschichtslehrer. Herr von Reitzenstein, wenn wir in Ihre beruflichen Anfänge mit Namenkunde gehen, Namenforschung, müssen wir noch in Ihr ausgehendes Studium schauen, ein bisschen. Und auf eine Bergtour, wenn ich das richtig weiß.
Ja, die Namenforschung ist eigentlich an mich gekommen durch die Bergsteigerei. Ich hatte zwei Freunde. Der eine war Pharmaziestudent und hat jedes Blümlein am Weg gekannt und erklärt. Und der andere war an der TH und war Spezialist für Gesteinsarten. Und da habe ich mir gedacht, es ist eigentlich eine Schande für mich als Philologen und Historiker, da nichts beitragen zu können. Und da habe ich mich dann für die Bergnamen interessiert. Was heißt Watzmann, Medele, Gabel, Zugspitz? Und da bin ich dann dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe dann mir ein bisschen Literatur geben lassen. Ich habe dann Kontakt zu dem berühmten Namenforscher Karl Finsterwalder in Innsbruck aufgenommen. Und so hat die Sache dann angefangen. Und ich habe dann als Dissertation mich mit der römischen Ortsnamengebung beschäftigt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann den Lehrauftrag 1972 bekommen habe.
Wobei dem geht ja schon einiges voraus an Aktivität auch. Sie haben ja bereits, wenn ich das richtig gelesen habe, 1968 die Schriftleitung der Zeitschrift Blätter für oberdeutsche Namenforschung übernommen. Das ist eine jährlich erscheinende Schrift.
Ja.
Abgekürzt BONF.
BONF, ja.
Blätter für oberdeutsche Namenforschung. Helfen Sie mir drauf, Oberdeutsch.
Das bedeutet eben diese sogenannte Benrath-Linie, die das Oberdeutsche von dem Niederdeutschen trennt. Also nehmen Sie das Wort Wasser, das dann nördlich dieser Linie als Water ausgesprochen wird. Mhm. Und zum oberdeutschen Raum gehört also das Schweizerdeutsche, das Alemannische und das Bayerische natürlich.
Und das Bayerische muss man aber so verstehen, das beinhaltet
Bayerisch mit AI.
Mhm. Und das beinhaltet, wenn wir da das geografisch festmachen, wo spricht man Bayerisch dann?
Also in Bayern natürlich, in Österreich, in Südtirol und teilweise in Franken auch.
Mhm. Also der Sprachwissenschaftler, sage ich das richtig, in der Sprachwissenschaft fasst man Bayerisch als so großen Begriff.
Ja.
Dann sind Sie bei dieser Zeitschrift schon gelandet. Ich habe gelesen, Wahl in den Vorstand des Verbandes für Flurnamenforschung in Bayern e.V. und dann auch Berufung zum Mitherausgeber der Reihe Die Flurnamen Bayerns. Ja, und Sie haben es ja gerade angesprochen, dann ging die Entwicklung zu diesem Lehrauftrag.
Ja.
Wie darf ich mir eine Semesteraufteilung da vorstellen? Was sind Inhalte der Vorlesung?
Das wechselt natürlich jedes Semester. Ich habe jetzt im vorletzten Semester Gewässernamen gemacht. Der Titel war Mühlbach und Donau. Also da wurden eben alle Schichten der Gewässernamen in Bayern besprochen. Und jetzt in diesem Semester ging es um den Raum München, also Ortsnamen und Siedlungsgeschichte um München. Und da habe ich dann hauptsächlich den Stadtkreis und den Landkreis München behandelt.
Zu welcher Fakultät gehört Ihr Forschungsgebiet?
Das ist Bayerische Geschichte, also Geschichtsfakultät Nummer 9.
Namenkunde. Und jetzt unterscheidet man ja in der Namenkunde, Sie haben es jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, eben Ortsnamen, Flurnamen und Familiennamen.
Personennamen sind natürlich auch dabei. Gelegentlich mache ich das in einem Semester, dass ich auch über Personen- und Familiennamen spreche.
Aber man kann mit Fug und Recht sagen, also für Flurnamen, für Ortsnamen sind Sie der Experte. Das ist Ihr Gebiet.
Sozusagen, ja.
Wie kam die Faszination dazu? Irgendwas muss sie ja nur antreiben, außer dem, dass die zwei Kommilitonen da was haben aufschneiden können oder zumindest ihr Wissen präsentieren und bei Ihnen, Sie haben jetzt keinen Homer zitiert oder einen Vergil.
Nein, nein, das hätte sich da nicht so reinfügen lassen, aber diese Namenkunde ist eben dann mit den Bergnamen begonnen worden und dann kam eben dies mit den römischen Ortsnamen und das hat mich also dann nicht mehr losgelassen. Ich habe vorher, das war 1966, in der genannten Zeitschrift mein Erstlingswerk veröffentlicht, nämlich über den Namen Zugspitz. Und da bin ich dem auch dann schon nachgegangen, habe im Archiv geforscht, wann wird der Berg zum ersten Mal genannt, also im 16. Jahrhundert. Und was bedeutet der Berg, Bergname, dass man da eben auch die Gegend anschauen muss und man feststellen kann, dass eine Flur durch die mal Lawinenbahnen gingen, unterhalb dieses Berges war und deswegen der Name dann Zugspitz, der Spitz über dem Zug dann entstanden ist.
Wie der Spitz über dem Zug? Was muss ich unter Zug verstehen?
Zug ist eine Flur gewesen, wo eben Lawinen.
Ach, das war Züge eben, jetzt habe ich es verstanden, der Name von dieser lawinengeschädigten Flur.
Ja, genau. Mhm, mh.
Und macht es einen Unterschied, ob man der Spitz sagt oder die Spitze?
Da bin ich sehr dafür, dass man das korrekt ausspricht, nämlich der Spitz, auf Bayerisch der Spitz. Und das hat sich ja auch erhalten. Man spricht heute noch von der Zugspitzbahn und nicht von der Zugspitzenbahn. Also daran kann man sehen, dass die maskuline Form da durchaus die ursprüngliche ist.
Von korrekt kann man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sprechen, aber die ursprünglichere Form unbedingt.
Ja.
Auf dem Zugspitz.
Ja.
Ich war auf dem Zugspitz.
Ja.
Aha.
Ja.
Wolf Armin von Reitzenstein ist mein Gast. Er ist Experte für Namen, ganz speziell für Ortsnamen, hat auch einen Lehrauftrag an der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München für Ortsnamenkunde. Mittlerweile 100 Semester sind Sie da tätig, also 50 Jahre.
Ich habe auch einen Lehrauftrag in Augsburg, also da wird Sie vielleicht interessieren als Schwabe.
Ich habe es aber vorhin schon angekündigt. Jetzt schauen wir ins Allgäu, beziehungsweise gleich noch über die Grenz, ins Tiroler Außerfern, was ja meine Heimatberge sind, kann man sagen. Und da habe ich mal gelesen, Köllerspitz, die Tannheimer, die schönen Tannheimer Felsbrocken da, Köllenspitz, Gimpel, Rote Flüh. Köllenspitz hat früher anders geheißen, und zwar Metzenarsch. Wie kommst du denn zu so einem Namen?
Das hängt ein bisschen mit der Almwirtschaft zusammen, dass die Bauern dann verärgert waren, wenn irgendwie von einem Berg dann Geröll runtergefallen ist und vielleicht dann Tiere zu Tode gekommen sind. Und deswegen hat man da sozusagen ein Schimpfwort verwendet, genauso bei dem Hundsarsch. Und dann gibt es auch noch den Scheißer, der ursprünglich als Scheißer bezeichnet wurde.
Und, bei Schattwald und Hindelang oder Oberjoch.
Ja, auf der Tiroler Seite Pschießer. Und das bedeutet eben, das ist ein Scheißberg, der da gefährlich ist für die Weidetiere.
Ach so, dann sind die Erklärungen manchmal, möchte ich jetzt sagen, doch so simpel und handfest.
Ja, ja. So ist es zu diesem Namen gekommen.
Aha, und wie wurde aus dem Metzenarsch aber dann die doch wieder feinere Köllen- oder Kellenspitze?
Da hat man einfach dann festgestellt, auch in der bayerischen Kartografie, dass das nicht mehr so fein ist. Und da hat man dann einfach den Namen geändert.
Es gibt, da dämmert mir was, es gibt da gibt's da nicht eine Geschichte mit Königin Marie, dass die war ja Bergsteigerin und fiel in Hohenschwangau und auf dem Säuling und überall umeinander. Und dass die auch in diese Berggegend kam und man ihr den Berg nicht so präsentieren wollte.
Das ist auch richtig, ja.
Oder ist es nur eine nette Anekdote?
Nein, das kann man sich durchaus vorstellen, dass man also solche derben Namen dann eben nicht mehr verwenden wollte.
Haben Sie eine Erklärung für den jetzigen Namen? Ist da was belegt, warum das Kelle oder Kölle heißt?
Kelle ist wahrscheinlich von einem Vergleich mit dem Gerät.
Aha.
Ja.
Ja.
Es kann auch irgendein Almbesitzer gewesen sein, der da dann seinen Namen diesem Berg gegeben hat. Da gibt es mehrere Fälle.
Die Bergnamen haben den Wolf Armin von Reitzenstein zur Namenforschung gebracht, zur Onomatologie, ja, kann man sagen. Sie, ja, haben es ja vorhin geschildert mit Ihren Bergkameraden. Aus Ihrer Arbeit, eine handfeste Frucht, Ihre Arbeit ablesbar, ist in drei Lexika, drei richtig dicke Lexika, die Sie herausgegeben haben. Lexikon der bayerischen oder besser gesagt, wie muss man sagen, altbayerischen Ortsnamen, dann der fränkischen und auch der schwäbischen Namen. Darüber reden wir in der nächsten Stunde und da kriegt man dann vielleicht Aufklärung über solche Namen, die man da finden kann, wie Katzenhirn gibt es in Schwaben, Schabernack bei Aschaffenburg oder Sixnitgern im Kreis Dachau.
Also diese ganz kleinen Orte, die sind nicht im Lexikon.
Die sind nicht im Lexikon.
Nein.
Da muss man sich an Sie persönlich dann wenden, ja, vielleicht. Ja, ja. Ja. Aber dann hätte ich noch, was kann man finden, Pups oder Petting oder Kotzendorf oder Bieselbach, Busendorf. Also es gibt schon Namen, Luschendorf, Tittenkofen, Tuntenhausen, Schnarchenreuth.
Ja.
Da ist man nicht unbedingt gesegnet mit so einem Namen.
Das ist richtig. Und manche Namen werden ja auch geändert. Zum Beispiel das Brunzendorf wurde in Brunndorf geändert und im Bayerischen Wald ein Eselsdorf wurde in Höhendorf geändert, weil die Kinder aus dem Ort immer gehänselt wurden.
Wobei, wenn man die Herkunft dieser Namen kennt und die Ursprünge, dann würde man vielleicht nimmer hänseln. Aber da es fragt ja nicht jeder Wolf Armin von Reitzenstein. Wir aber schon und das noch eine ganze Stunde lang zwischen 11 und 12. Freut mich, dass Sie da sind.
Ja, gerne.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist weiter der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Wir haben es schon gehört, mein heutiger Gast kann sich für Namen begeistern. Er forscht seit über 50 Jahren den Ursprüngen von Orts- und Flurnamen nach. Seit 1972 hat er einen Lehrauftrag für Ortsnamenkunde Onomatologie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Ein weiterer Lehrauftrag ist zurzeit noch an der Universität in Augsburg. Ich freue mich, dass er bei uns im Studio ist. Wolf Armin von Reitzenstern. Nochmal grüß Gott und willkommen.
Ja, grüß Gott, Herr Hitzelberger.
Ja, wir haben in der letzten Stunde schon ein bisschen Einblick gekriegt in Ihren Werdegang, in Ihre Biografie. Wer die letzte Stunde verpasst hat, bei uns ist es ja so kommod, dass man die ganze Sendung, habe die Ehre, auch als Podcast kriegen kann. Ab heute Nachmittag wird sie bei uns auf der Homepage zu finden sein, brheimat.de. Herr von Reitzenstein, Sie haben viele, viele Veröffentlichungen schon gemacht. Was ist die wichtigste in Ihren Augen oder die aufwendigste? Sind es die drei Lexika, über die wir in dieser Stunde,
ja,
noch reden werden?
Würde ich sagen, und die haben ja auch eine ganz lustige Geschichte. Das sollte mehr oder weniger ein Taschenbuch werden. vom Beck Verlag wurde ich da angefragt und dann habe ich doch mehr und mehr gefunden und die Zeit, die vereinbart war, war schon lang verstrichen und da bekomme ich dann vom Verleger zu Weihnachten ein Geschenk, ein Buchgeschenk, Der schwangere Mann, und da stand dann drin, auch ein Buch kann übertragen werden. Und das hat mich dann doch dazu gebracht, die erste Auflage dann in diesem Jahr rauszubringen. Und inzwischen sind aber mehrere Auflagen erschienen, und die letzte Auflage ist ja dreigeteilt in Altbayern, Franken und Schwaben, und die sind auch heute noch erhältlich im Buchhandel oder im Versandhandel.
Über diese Standardwerke der Redner in dieser Stunde habe die Ehre auf BR Heimat. Wolf Armin von Reitzenstein erzählt über seine Tätigkeit, wie ein Ortsnamenlexikon entsteht. Sie haben es gerade schon erwähnt. Es hat einen ordentlichen Zeitraum schon gebraucht. Sie haben vom Verlag schon ein bisschen einen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen, das Projekt doch langsam zu einem Ende zu bringen. Jetzt zwei Fragen von mir auf einmal. Wann haben Sie genau angefangen mit dem Projekt? Wenn man jetzt eine Jahreszahl nimmt, kann man das festmachen? Und wie lang dauert es oder warum dauert es so lang? Was muss man alles beachten?
Also das hat schon vor dem Jahr 1980 begonnen, dass ich da angefragt wurde vom Beck Verlag. Und dass das so lang dauert, hängt damit zusammen, dass kein Name erklärt werden kann und darf, wenn man nicht alle entsprechenden früheren Schreibformen kennt. Und das ist natürlich manchmal sehr schwierig, weil da viel in den Archiven zu suchen ist, und die Urkunden sind natürlich handgeschrieben. Da kann man auch nicht alles so schnell lesen. Deswegen dauert es unheimlich viel Zeit. Und ich habe ja sehr viele Archive da besucht. Das ging im Süden von dem Archivio Secreto Vaticano an bis nach Stockholm ins Kriegsarchiv, und in Rom. Da habe ich bei meinem ersten Aufenthalt dann mühsam mich mit dem Archivar auf Latein verständigt, weil ich kein Italienisch kann. Und beim zweiten Mal, da musste ich dann schon Englisch reden, weil der nicht mehr so lateinfit war. Und in Stockholm war ich eben im Kriegsarchiv und habe nach den 30-jährigen Krieg Schweden gesucht. Und
ich habe mich gerade gefragt, was will er in Schweden, wenn er bayerische Ortsnamen erkundet. Aber
und
natürlich,
da kommt ein interessanter Beleg für den Lech vor, nämlich Leckstromen. Also ein nicht verschobener, nicht durch die Lautverschiebung veränderter Name, wie er auch in den frühen Quellen als Licka erscheint. Und dieses Leckstromen ist dann eben der Lechstrom, der in dieser Quelle aus dem Dreißigjährigen Krieg dann mir zugänglich gemacht wurde.
Wenn es Ihnen dann zugänglich gemacht wurde, wie nehmen Sie das mit? Macht man sich da eine Fotokopie, macht man eine Kopie, fotografiert man es ab, schreibt man sich's auf? Haben Sie Karteikarten, wo Sie was einordnen? Wie ist da Ihre Vorgehensweise?
Also das ging ganz mit Steinzeitmethode, Karteikarte an, handgeschriebener Karteikarte. Und ich habe heute noch die als Arbeitsgrundlage daheim, etwa 120.000 Belege sind da auf Karteikarten, die dann nach
120.000?
Ja, geschätzt.
Ach.
Sie werden nicht das Nachziehen zählen wollen. Und das geht dann nach meinem Ableben an die Bayerische Staatsbibliothek. Da können die das dann weiterverwenden. Mhm. Und es wurde jetzt auch von der Kommission für Bayerische Landesgeschichte wurde das gescannt, sodass das dann doch für die Forschung verwendet werden
und
kann.
Und digital vorliegt und natürlich einfacher.
Und darauf habe ich dann eben mein Werk über die bayerischen Ortsnamen gestützt.
Mhm. Haben Sie eine Ahnung, wie viel noch fehlt? Oder ich meine, wir haben es vorhin schon, Sie haben es schon erklärt, Flurnamen, das geht ja in die Aber-Aber-Tausende.
Ja, ja, ja.
Bei Siedlungsnamen sind wir bei, was amtlich dokumentiert also, ist, bei 40.000 sowas, ja, was Sie gesagt haben, oder ein bisschen mehr?
42.000 und in meinem Lexikon sind natürlich jetzt nicht die ganz kleinen Orte erwähnt und behandelt, sondern in dem Schwabenband die heutigen Gemeinden und die Altgemeinden und in den beiden anderen Bänden sind die Gemeinden, aber auch bekannte Flussnamen und Klosternamen oder historisch wichtige Namen sind dann auch behandelt.
Mhm. Ortsnamen sind ja lebendige Zeugnisse unserer Geschichte und diese Lexika verfolgen dann eben die Entwicklung von Siedlungs- und Gewässernamen, so kann man es sagen.
Ja, die Quellenarbeit ist hier, wie gesagt, das Entscheidende. Und solche Namen wie Schweinersdorf, die kann man nicht erklären, wenn man nicht weiß, dass im 9. Jahrhundert dieser Ort Svanahildadorf hieß und eben dieses Dorf von einer Svanahild oder gegründet wurde. Also auch eine Frau konnte einen Ort damals gründen. Und das hat sich dann, weil man diesen Personennamen nicht mehr kannte, dann eben zu über Svanhilds und dann zu Schweinersdorf entwickelt.
Kann man dann sagen, dass viele Ortsnamen entstehen dann durch Zufall aus irgendwelchen, sage ich das mal so salopp, aus irgendwelchen Schlampereien heraus, weil man dem nicht gerecht wird, was im Ursprung damit gemeint war?
Also entstehen würde ich jetzt nicht sagen, sondern entwickeln sich zu Namen, die man nicht mehr versteht. Also ursprünglich, wenn man da alte Quellen hat und wir Bayern sind da in der glücklichen Lage, Quellen aus dem 8. Jahrhundert schon zur Verfügung zu haben, wo Ortsnamen vorkommen. Und deswegen sind da die Namen relativ gesichert zu erklären. In Polen habe ich gehört, da beginnen die dann erst mit dem 19. Jahrhundert. Und das ist natürlich dann eine andere Basis als bei uns.
Die nicht einheitliche Orthographie früherer Jahrhunderte, man muss ja nur, ich stöber gern mal in Mozartbriefen immer wieder, da lässt man sich dann immer verleiten, ach, die haben ja ganz komisch gesprochen, aber wenn man es einigermaßen mit heutigem Deutsch oder auch ein bisschen mundartlich gefärbt liest, dann ergibt sich der Brief ganz wunderbar lesbar. Die Leute haben keine Orthographie gehabt, keine verbindliche Rechtschreibung.
Da gab es noch keinen Duden.
Ja, und keinen Otto Siebs und wie die Reglementierer heißen oder so, die Normierer. Wie erschwert es Ihre Arbeit oder ist es wurscht, wie damals geschrieben wurde? Oder stellt das kein Problem für Sie dar, dass
also
die Schreibweisen?
Kein Problem da, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Mundartform, die heutige Mundartform, auch noch zur Erklärung des Namens beitragen kann. Es gibt da ein Eichenhofen im Landkreis Ebersberg und das wird als Eichenhofen ausgesprochen, hat also nichts mit der Eiche zu tun. Sonst würde das Orchenhofen heißen. Und dann hat man noch eine ältere Quelle gefunden mit Ichenhofen. Also ein langes I, was dann auf einen Personennamen Icho verweist.
Mhm, mh. Also man muss sich schon wirklich gut auskennen und alle möglichen Faktoren berücksichtigen, die damit hineinspielen können.
Ja. Und auch manchmal ist die sachliche Erklärung, wenn jetzt ein Moorname vorkommt, dann, wenn man an Ort und Stelle dann auch ein Moor, ein Sumpf feststellt, dann ist man zufrieden mit der Erklärung.
Heute unser Vormittagsratsch mit dem Onomatologen, mit dem Ortsnamenkundler Wolf Armin von Reitzenstein. Herr von Reitzenstein, in den 80ern ist die erste Auflage Ihres Lexikons bayerischer Ortsnamen erschienen. Seither hat es etliche weitere Auflagen gegeben. Zurzeit kann man 3 Lexika in Händen haben. Wie ist Ihre Arbeit, Ihre Ortsnamenkunde da gegliedert über Herkunft und Bedeutung der Namen?
Also in dem Ballband Lexikon bayerischer Ortsnamen, es müsste eigentlich heißen altbayerische Ortsnamen, aber dann altbayerisch ist problematisch, weil das sich jetzt nicht auf die Zeit der Entstehung bezieht, sondern auf den Umfang. Altbayern ist hier der Bereich Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz. Und deswegen heißt es also dann bayerisch und soll eigentlich altbayerisch bedeuten. Bei den anderen Bänden haben wir im fränkischen Bereich die Bereiche Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken behandelt. Und im Schwabenband, der ja eigentlich nur ein Regierungsbezirk sein soll, habe ich dann nicht nur die Neugemeinden, sondern auch alle Altgemeinden mit aufgenommen, sodass der dadurch wesentlich dicker geworden ist. Und dann
wie
auch,
muss ich verstehen, Neugemeinden und Altgemeinden?
Also die Gebietsreform dazu geführt, dass viele Gemeinden dann aufgelöst wurden und aufgegangen sind in anderen Gemeinden, und die hat sich dann eben in Schwaben so ergeben, dass sich auch die Altgemeinden mit aufgenommen haben.
Mhm. Weil man es vom Umfang her machen konnte, weil man sich nur einem Regierungsbezirk widmet.
Ja. Dadurch ist der Band auch dicker geworden und kostet auch etwas mehr.
Das müssen jetzt Sie erklären, genau.
Also der Verlag hat es natürlich stark subventioniert, und diese Schwelle des Verkaufs hat sich dann so gezeigt, dass die Bände Altbayern und Franken 29,90 kosten. Und der wesentlich dickere Band über Schwaben, der kostet 29,95.
Aha, ja, da trägt man dem natürlich Rechnung, dem wesentlich größeren Umfang. Jetzt hat man so ein Lexikon in Händen. Es gibt auch eine Anleitung zur Benutzung. Jetzt können unsere Hörerinnen und Hörer nicht wie ich gerade in diesem schönen Lexikon einfach es so durchsausen lassen. Anleitung zur Benutzung.
Das ist leider nur in dem Schwabenband und in dem Frankenband. Bei dem anderen habe ich das noch nicht so als notwendig gesehen. Bei einer Neuauflage wäre das natürlich dann gut möglich, aber jetzt muss man für diese Einleitungstexte und Anleitungstexte den Frankenband und den Schwabenband lesen.
Es mag ja Hörerinnen und Hörer geben, die so ein Lexikon schon in Händen haben. Für die nochmal aus Ihrem Mund, wie man vernünftig mit dem Lexikon umgeht, und für all die, die sich es vielleicht noch zulegen wollen.
Also das Lexikon ist alphabetisch aufgebaut, und wenn man Orte sucht, dann gibt es auch ganz hinten eine Karte jeweils für den Bereich, wo diese Orte dann eingetragen sind. Also dadurch ist es leicht zu finden, wenn man bestimmte Orte sucht.
Was muss man noch berücksichtigen? Sie haben, der Leser, eigentlich nichts. Sie haben es so aufbereitet, wenn ich jetzt hier einfach mal Kempten nehme, kreisfreie Stadt steht da, der Erstbeleg aus dem 1. Jahrhundert. Und, ja gut, jetzt komme ich schon, profitiere ich schon, dass ich das Graecum fürs Lateinstudium nachgemacht habe, weil hier steht Canto Bunon mit Griechisch da.
Ja. Es wird aber jeweils auch dann die deutsche oder lateinische Transkription angegeben, aber der Originalbeleg wird hier gebracht und dann werden natürlich auch die anderen urkundlichen Belege oder die Quellenbelege gebracht. Darunter ist dann die Erklärung und ganz drunter im kleineren Druck sind die Quellenangaben, wo also dann jeweils angegeben ist, in welchem Archiv das liegt und wie da die Signatur ist oder in welchem Buch diese Quellenbelege dann erscheinen.
Da habe ich jetzt, wenn ich bei Kempten nochmal bleibe, da habe ich dann den Geschichtsschreiber Strabon. Da haben Sie das also in der griechischen Fassung Kempten, Campodunum das erste Mal gefunden.
Der erste Beleg ist eben in einem griechischen Geographiewerk.
Wie geht man damit um? Oder komme ich jetzt drauf, auch in diesem Artikel über Kempten, als latinisierte Herkunftsbezeichnung begegnet, 1551 Campidonensis. Verwirrt es den Namenforscher, die latinisierten Namen zwischendurch, weil man sich vielleicht gebildeter geben will, als man ist, oder den Ort aufwerten will durch die latinisierte Form?
Nein, das ist nicht verwirrend. Im Gegenteil, man kann aus diesen latinisierten Formen oder lateinischen Übersetzungen dann auch erkennen, dass man sich sehr früh schon mit Ortsnamen und mit ihrer Erklärung beschäftigt hat. Und gerade wenn Studenten dann in ihren Universitäten ihren Heimatort eben entsprechend angeben, kann man da einige Schlüsse daraus ziehen.
Also das heißt, Sie haben, das klingt ja jetzt spannend, Sie haben auch Ihre Studenten ins Land hinaus ausschwärmen lassen, um ihnen Informationen zurückzutragen.
Ja, ja, das ist durchaus wichtig und nützlich, dass die dann auch jetzt diese Namen aufnehmen und hören. Und ich habe sie auch selber gemacht, dass ich dann etwa den Namen Peis dann erfragt habe im Kuhstall eines Bauern, wie man diesen Namen ausspricht. Und dadurch ich dann auf die Erklärung ein langes I gekommen bin und ein Bithianum, einen römischen Bithianumsnamen dann erkennen kann.
Also ich finde es eine hochspannende Angelegenheit. Man könnte meinen, es kommt trocken daher, wenn man Lexikon hört und alphabetisch aufgereiht. Aber ich denke, jeder, der anfängt, in diesem Lexikon zu blättern und vielleicht mit seinem Heimatort anfängt, wird in den Bann gezogen werden. Ich finde, die FAZ hat ein schönes Urteil über ihr Werk da abgegeben. Das vorliegende Buch dürfte in einer Zeit, in der das Geschichtsbewusstsein wächst und aller Orten Geschichts- und Heimatvereine aus dem Boden schießen, auf breites Echo stoßen. Sein umfangreicher Quellen- und Literaturteil macht es zum unentbehrlichen Hilfsmittel für die bayerische Lokalgeschichtsschreibung.
Ja, das hat mich sehr gefreut, was der Journalist da geschrieben hat.
Eben dieses, es wird das Verständnis für die Heimat unbedingt gefördert und erweitert durch so ein Lexikon. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne, also da können Sie sich gut mit diesen Federn schmücken und stolz sein und froh sein, was da geleistet wurde für die Heimatgeschichtsschreibung. Wir reden über Ortsnamen, über die drei Ortsnamen-Lexika vom Ortsnamenforscher, vom Namenkundler Wolf Armin von Reitzenstein, das Lexikon schwäbischer Ortsnamen, fränkischer Ortsnamen und bayerischer Ortsnamen, gedacht bayerisch, altbayerisch so gesehen mit AI, sprich die Regierungsbezirke Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern sind da vertreten. Herr von Reitzenstein, man könnte natürlich diese Lexika, und ich denke, das wird auch geschehen, dass wenn weitere Auflagen wieder mal geplant sind, vielleicht geht man noch weiter in die Tiefe, das heißt, wird kleinteiliger, was die Orte anbelangt, oder wäre das denkbar?
Das kann durchaus sein. Bei den fränkischen und bei den altbayerischen Bänden könnte man eben auch noch die Altgemeinden mit aufnehmen und dann den Umfang erweitern. So ganz kleine Orte, so Einöden und Weiler werden wohl nicht möglich sein, da aufgenommen zu werden, weil das dann einfach zu dick würde.
Was ist das? Gibt es ein aktuelles Projekt, an dem Sie arbeiten, abseits von diesen Lexika?
Ich schreibe gerade oder habe gerade jetzt fertig einen Aufsatz über Burgnamen in Bayern und der Drucker hat zu mir gesagt, das ergibt etwa 316 Seiten. Das ist natürlich für eine Zeitschrift etwas dick, aber weil ich selber der Herausgeber bin, ist es hier möglich. Diese Zeitschrift heißt Blätter für oberdeutsche Namenforschung. Und wenn man den Umfang jetzt sich anschaut, passt natürlich das Wort Blätter nicht dazu.
Ich habe einen Band, einen Jahrgang in Händen, den 59. Jahrgang. Der ist aus dem Jahr 2022. Also ja, Blätter passt nicht, weil hier haben wir auch schon knapp 300 Seiten. Nochmal hier drauf Bezug nehmend, Blätter für oberdeutsche Namenforschung. Dieser Zeitschrift sind Sie auch schon seit langer, langer Zeit verbunden. Wann ging das los? 1968? Wer hat Sie zu diesen Blättern gebracht damals?
Das war eben der Professor Puchner, der mein akademischer Lehrer war und der ursprünglich diese Zeitschrift allein herausgegeben hat und mich dann mehr oder weniger reingenommen hat. Und da war das allerdings wesentlich dünner. Wir hatten auch einen anderen Drucker, aber inzwischen hat sich das ganz schön gemausert.
Das kann man sagen, das kann man sagen. Und wer Wolf Armin von Reitzenstein persönlich erleben will, als Lehrbeauftragter an der LMU, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, historisches Seminar Bayerische Geschichte, so heißt es korrekt.
Ja.
Wann ist Ihre Veranstaltung zur Semesterzeit?
Am Dienstag 16 bis 18 Uhr. Der Hörsaal wechselt immer, aber die Zeit hat sich jetzt eigentlich sehr eingespielt.
16 bis 18 Uhr. Ich nutze die Zeit jetzt hier gerade. Ich weiß nicht, es ist eine Vorlesung oder werden Fragen gestellt auch? Gibt es einen Diskurs auch?
Das ist in Form einer Vorlesung, aber juristisch ist es eine Übung, sodass also auch Studenten eine Arbeit schreiben können und auch währenddessen Fragen gestellt werden können und dass man Arbeitsblätter austeilt und die bespricht. Also das ist eine etwas übungshafte Vorlesung, würde ich sagen.
Ein bisschen ein Twitter-Hybrid.
Ja,
ein bisschen.
Ja.
Ich nutze jetzt die Möglichkeit natürlich, wenn Sie schon da sitzen, dass ich Fragen stelle. Ich habe mir ein paar Ortsnamen da hergerichtet. Vermutlich haben Sie nicht alle zigtausend Ortsnamen parat, aber vielleicht habe ich Glück. Und zwar, ich habe es ja am Anfang dieser Stunde auch schon gesagt, ein paar kuriose, ein paar lustige Ortsnamen gibt es ja. Wie zum Beispiel, da hätte ich Katzenhirn in Schwaben oder Sixnitgern im Kreis Dachau oder sowas wie Petting oder Bieselbach oder Tuntenhausen oder Brunzendorf, Maulfurt, Eselsdorf. Was fällt Ihnen dazu ein, wenn Sie einen davon aufgreifen wollen oder mehrere?
Also der Name Katzenhirn ist ganz lustig. Da hat man erst überlegt, ob das irgendwie mit Wildkatzen und ein Wort für Sumpf, Horo, Althochdeutsch, zusammenhängt. Aber in Wirklichkeit ist es mehr oder weniger ein Schimpfwort für jemand, der eben kein großes Hirn hat. Und in den ältesten Belegen ist es eindeutig als Familienname belegt und nicht als Ortsname, sodass man also diese Erklärung, du mit deinem Spatzenhirn oder Katzenhirn, dann durchaus als richtige Deutung auffassen kann.
Also ziemlich eins zu eins könnte man diesen Namen dann deuten.
Ja, ja.
Wie sieht es
ja.
dann aus mit Eselsdorf?
Das heißt ja heute nicht mehr so. Der Ort liegt im Bayerischen Wald und heißt heute Höhendorf. Und dieses Eselsdorf hat also nichts mit dem Grautier zu tun, sondern geht auf einen Personennamen Asili zurück. Hat also, wie gesagt, nichts mit Esel zu tun. Aber die Kinder, die aus dem Ort kamen in die Schule, die wurden natürlich da gehänselt. Und deswegen hat man den Namen jetzt umbenannt und ein Höhendorf draus gemacht.
So eine Hänselei kann einem natürlich auch passieren, wenn man aus Bieselbach kommt.
Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich, wie Eselsdorf. Aber dieser Name, der erinnert natürlich an das bayerische Wort Bieseln. Aber in Wirklichkeit ist das ein Bach, an dem ein Pursilo mal gesiedelt hat. Und dieser Pursilo, der wurde dann eben jetzt in den Ortsnamen einbezogen als Pursilisbach und oder Pursilinbach. Und daraus hat man eben später das Wort Bieselbach gemacht. Also ich habe den Namen mir selber Bach selber angeschaut. Das ist nicht ein sehr starkes Gefälle, sodass das sachlich durchaus dazu passen würde. Aber in Wirklichkeit ist es eben ein Personenname.
Also da entstehen, wenn man in Ihrem Lexikon blättert, denke ich, der Ortsnamen viele Aha-Effekte. Vielleicht ganz zum Schluss auch noch ein Aha-Effekt oder auch nicht. Vielleicht ist es auch ganz eins zu eins. Passiert ja auch, haben wir ja schon gehört. Wie verhält sich es mit Schnarchenreuth?
Also ein Ort in Oberfranken. Das Grundwort ist Reut, bedeutet eine Rodung. Und der erste Teil ist ein Personenname, der aus dem Beinamen Snarcho entstanden ist. Und da kann man durchaus wörtlich sagen, der hat so stark geschnarcht, dass er dann diesen Beinamen bekommen hat, weiß nicht, von seiner Frau oder von irgendwelchen anderen Leuten. Und dann ist dieser Name eben zum Ortsnamen geworden.
Jetzt, weil ich mir das rausgesagt habe, jetzt muss ich Sie doch noch fragen. Passt jetzt nicht ganz, zumindest so wie er da steht, der Name, nicht gleich gut in die Mittagszeit, aber sonst hätten wir ja Bieselbach auch schon nicht nehmen dürfen. Was ist mit Brunzendorf?
Also Brunzendorf ist ein mittelfränkischer Ort, der aus einem Brunizo-Dorf entstanden ist, also Personenname. Und dann hat man aber doch jetzt den Namen nicht mehr so schön gefunden und weil er dann doch ein bisschen mit dem Bieselbach vergleichbar wäre und hat dann ein Brunndorf daraus gemacht. Also solche Ortsnamenänderungen sind ja sehr aufwendig Und deswegen macht man das nicht sehr gern, die Festlegung der Ortsnamenschreibung ist durch den König Max II. 1859, glaube ich, gekommen, sodass der Name, die Schreibung des Namens nicht mehr verändert werden darf, es sei denn durch das Ministerium oder das Hauptstaatsarchiv, das damit betraut wird. Das ist aber auch ganz gut, weil die Schreibungen früher sehr willkürlich waren und da man den Namen kaum mehr erkannt hat. Also jetzt ist das seit diesem Edikt dann nicht mehr möglich, den Namen zu verändern. Mhm.
Wer also Herkunft und Bedeutung seines Ortsnamens erfahren will, der muss ins Lexikon der Ortsnamen schauen, von Wolf Armin von Reitzenstein. Herr von Reitzenstein, ich bedanke mich für Ihren Besuch bei uns im BR Heimatstudio.